Einladung zum Faktor B, einer neuen Veranstaltungsreihe. Und dann können wir gut fragen, was ist das überhaupt, Faktor B? Was will der damit? Was wollen wir damit in der Gemeinde? Was ist Faktor B? Ich will erstmal sagen, was es nicht ist, um auch vielleicht Befürchtungen oder falsche Erwartungen da wegzunehmen. Also es ist kein Glaubenskurs. Gibt ja so Gemeinden, auch in Bremerhaven, aber auch sonst und so, die machen so regelmäßig Glaubenskurse. Und ich denke mir dann immer, nee, Freunde, das funktioniert nicht. Glauben kann man nicht lernen. Also selbst wenn ich was über Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist und wie das früher und heute gesehen wird und was es für tolle Entwicklungen in der Theologie gibt und so, das ist alles ganz gut zu wissen und das vermehrt auch die Bildung, aber es führt nicht automatisch zum Glauben. Weil Glauben ist nämlich ein Beziehungsgeschehen zwischen Menschen und zwischen Mensch und Gott. Und das kann ich nicht lernen. Ich glaube auch, niemand hat die Liebe zu seinem Mann, zu seiner Frau, seiner Partnerin gelernt. Also Ehekurs und dann wird einer ausgeguckt und du bist es, ich habe dazu gelernt. Das funktioniert nicht. Liebe hat eine andere Sprache. Ganz viele Sprachen, vielleicht ist das auch nochmal ein Abend, die Sprachen der Liebe. Aber das ist nicht erlernbar. Das ist fühlbar, spürbar, sonst wie. Das geht nicht. Und was es auch nicht ist, ist ein Bibelseminar, in dem man dann nachher rausgeht. Ja, also nun weiß ich, wie die Bibel aufgebaut ist, habe eine Übersicht, eine Struktur, weiß, wie sie und einzelne Bücher entstanden sind und kann jetzt genau sagen, wann Jesaja wo gelebt hat. Das ist es auch nicht. Das kann man in Büchern gut nachlesen. Es gibt sehr schöne Bücher und auch sehr gut lesbare Bücher darüber. Manchmal wird das vielleicht auch an so einem Faktor B-Abend eine Rolle spielen, aber nur dann, wenn es auch wirklich zu dem Thema eine Rolle spielt. Nicht so allgemein. Dafür kann man Theologie studieren. Da, an der Uni musste ich das. Einzelne Bücher kennenlernen und so. Aber das ist hier nicht, hier gibt es kein Bibelseminar. Also, was bleibt dann noch über? Faktor B. Die Bibel ins Gespräch bringen. Mit der Bibel, über die Bibel, miteinander zu reden, zu sprechen, nachzudenken. Als einen Faktor eben im Leben. Denn wir werden durch ganz unterschiedliche Faktoren ja bestimmt und orientieren uns dadurch. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, allgemeine Diskussionen, von das, was wir erlebt haben in unserem Leben. All das bestimmt ja das, wie wir reden, handeln und wie wir denken. Und die Bibel kann so ein Faktor sein. Als Faktor für, zum Beispiel in ihrer Glaubensweite. Denn in der Bibel werden ganz, ganz viele und ganz, ganz weite Bilder vom Glauben entwickelt. Ich habe letztens in einem Vortrag gehört, die Bibel ist wie ein Fluss. So flach, dass ein Lamm daraus trinken kann und hindurchgehen kann. Und gleichzeitig so tief, dass ein Elefant darin ertrinkt. Und beides ist es gleichzeitig. Und das ist schon mal faszinierend. Das ist eine Weite, die kaum ein anderes Buch so bieten kann. Oder die Bibel kann ein Pulsfaktor zur Orientierung sein. Oder wie ich das gerne nenne, ein Tritt in den Hintern. Also einen in Bewegung bringen, anregen und eine Richtung einzuschlagen. Das braucht man manchmal. Manchmal braucht man das nicht unbedingt als Tritt in den Hintern, sondern als sanfte Wegweisung. Aber auch das kann, da kann die Bibel, wenn ich irgendwo nicht weiß, wo ich hin soll, was jetzt passiert, die Orientierung bieten. Oder als Faktor für einen Dialog, als Aufreger und Anreger, damit man ins Gespräch kommt mit einer Situation, mit anderen Menschen, ganz unterschiedlich. Da kann die Bibel zu beitragen. Sie wird sich drehen immer um Lebensfragen aus meinem ganz persönlichen Leben, was mir gerade passiert, wie meine Situation ist. Sie ist aber auch ein Dialogangebot für Zeitfragen. Also Fragen, die sich in meiner Umgebung, auch mit anderen, dann einfach ab und zu stellen. Zeitfragen ändern sich. Manchmal ist das aktuell, manchmal jenes. Manchmal sind Zeitfragen langwierig und beschäftigen uns über einen ganz langen Zeitraum immer wieder. Manchmal sind es auch nur ganz punktuelle Zeitfragen. Und trotzdem trotzdem lohnt es sich, bei diesen Zeitfragen die Bibel als einen Faktor mit einzubeziehen. Heute an diesem ersten Abend, die Bibel, absolute Wahrheit oder Märchenbuch, sie ist beides und beides nicht ganz. Sie ist, in ihr geht es um Wahrheit und trotzdem erzählt sie auch das ein oder andere Märchen, die ein oder andere Geschichte, die einfach erfunden worden ist. Aber selbst erfundene Geschichten können ja wahr sein. Das wissen wir, wenn ihr gerne lest, Bücher lest, ganz unterschiedliche, können Bücher eine Wahrheit ausdrücken in einer völlig erfundenen Geschichte. Oder es gibt Teile, die sind nur erfunden und Teile, die sind wahr. Ich bin ein großer Freund von Hörbüchern. Klammer auf, die Bibel gibt es auch als Hörbuch. Ungekürzte Lesung. Kann man das ist die Rufus Beck Ausgabe, 9 MP3-CDs. Ich weiß nicht, welche Laufzeit die insgesamt hat. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Aber ich bin ein Freund von Hörbüchern und habe jetzt gerade eine Serie gehört, vielleicht kennt der ein oder die andere sie, Volker Kutscher, die sogenannte Gerion-Rath-Reihe. Es ist ein Kriminalkommissar in Berlin, Ende 20er und bisher sind wir bis Mitte 30er gekommen. Das ist natürlich eine völlig erfundene Geschichte. Ich glaube nicht, dass es den so gegeben hat. Auch die Protagonisten, die da beschrieben werden. Aber es werden trotzdem immer wieder historische Dinge darin genannt, die so waren. Ich habe das dann zum Teil nachgelesen, so ganz schnell mal so in Geschichtsbüchern oder bei Wikipedia. Da wird dann auf einmal etwas erzählt, von dem man glaubt, boah, das ist ja komisch. Und es ist trotzdem richtig, historisch richtig. Und das kann einem halt in der Bibel auch passieren. Erfundenes und historisch Richtiges nebeneinander. Und dann ist die Bibel eine Sammlung von Büchern. Ihr wisst alle, meine Frau ist Bibliothekarin. Und so eine Stadtbibliothek hat ganz viele, ganz unterschiedliche Bücher. Und so ist das auch in der Bibel. Nicht ganz so groß wie die Stadtbibliothek, eher kleinere, aber doch eine ganze Menge Sammlung, ganz unterschiedlicher Literatur und Bücher, Sachbücher, Briefe, Erzählungen. Und die sind da zusammengestellt. Darum heißt es übrigens, die Bibel ist das Buch der Bücher. Nicht, weil es das Buch aller Bücher ist, sondern ein Buch, das aus Büchern besteht. Und darum macht auch so ein Bibelseminar an einem Abend auch übrigens überhaupt keinen Sinn. Soweit, so lange könnte ich gar nicht reden. Und so lange wolltet ihr auch gar nicht zuhören. Wenn ich so eine Ideenmappe, so eine Ideenkarte male, man nennt das heutzutage Mindmap, dann und da so in die Mitte Bibel reinschreibe, dann gibt es ganz viele Wolken drumherum. Historisches, Gotteserfahrung, Entwicklung, Antike, Buch der Bücher und all das findet sich in der Bibel wieder. Und heute Abend möchte ich gerne mit euch einen ganz kurzen Weg gehen, was einen da erwartet, wenn man dieses Buch aufschlägt, wenn man in die Bibel hineinsteckt. Erstmal sind es sehr alte Bücher, etwas sehr Historisches. Und das ist wichtig zu wissen, dass es nicht gerade gestern geschrieben worden ist, sondern dass die Bibel das Ergebnis eines ganz langen Entwicklungsprozesses ist. Der hat ungefähr von heute aus gerechnet, vor sicher 5000 Jahren begonnen. Aber weil diese Bibel schon länger, so wie sie hier liegt, abgeschlossen ist, würde ich mal sagen, es war ein Entwicklungsprozess von ungefähr 3500 Jahren. Und wenn wir mal überlegen, was so vor 100 Jahren in Zeitungen und in Büchern gestanden hat und heute, dann weiß man, wie sehr sich das in so einer langen Zeit entwickelt. Da gibt es soziologische Einflüsse, also da ändern sich Gruppen. Es gibt geografische Veränderungen und Anpassungen. Manche Geschichten spielen Nildelta, andere am Jordan, andere noch ganz woanders, in Rom, Athen und wo überall. Und immer verändert sich die Geografie und mit der Geografie auch die Geschichten, die erzählt werden. Ist ja ganz klar. Am Deich erzählt man eine andere Geschichte als auf der Alm. Weil Am Deich kann man sich schlecht große Hänge mit Wiesen vorstellen und auf der Alm nicht die Weite des Meeres. So entscheiden so unterschiedlich Einflüsse. Dann hat es in diesen 3500 Jahren natürlich Veränderungen im Menschen, im Welt- und im Gottesbild gegeben. Am Anfang, bei den ältesten Texten, ist eine ganz andere Einstellung, ganz andere Vorstellung von Welt als bei den letzten Texten, bei den jüngsten. Natürlich hat sich das verändert, weil die Römer waren im alten Israel noch nicht so wirklich wichtig. Und dafür waren die Phönizier zur Zeit Jesu nicht mehr so bedeutend oder die Philister. Das ändert sich. Und sowas spiegelt sich auch alles in den Texten wieder. Und jeder dieser Texte, jeder dieser Verse, einzelnen Verse sogar, aber jede dieser Geschichten ist verankert in einer historischen Situation. An einer Situation ist sie aufgeschrieben worden. Und sie spiegelt diese Situation immer so ein bisschen mit oder klingt so als Grundton mit. Das muss man dann vielleicht auch manchmal bedenken, dass es in einer ganz bestimmten Situation entstanden sind. Die Bibel ist in zwei Sprachen aufgeschrieben worden, in Hebräisch und in Griechisch. Das waren je zum Verfassen zur Zeit die En Vogue-Sprachen der Gruppen, die sie aufgeschrieben haben. Also im Volk Israel war Hebräisch durchaus das Gebräuchliche, da hat man dann in Hebräisch aufgeschrieben. Und zur Zeit des Neuen Testamentes war Griechisch halt die Sprache schlechthin. Da war Latein noch nicht die Lehrsprache, sondern Griechisch. Und so hat man das alles in diesen beiden Sprachen aufgeschrieben. Und trotzdem spielen noch viel mehr Sprachen mit rein, weil regionale Dialekte und so, ihr kennt das. Wenn man norddeutsche Romanisch liest, lesen die sich anders als norditalienische, weil eine andere Sprache da auch mit einfließt. Und so ist das auch mit der Bibel. Und das ist Chance und Gefahr gleichzeitig. Chance, weil mit jeder anderen Sprache ein ganz neuer Klangraum aufgemacht wird, was da alles mitgedacht wird und mitklingt. Nun ist allgemein die Kenntnis des Hebräisches relativ schlecht verbreitet in der deutschen Bevölkerung. Selbst ich könnte es, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, ein bisschen was lesen, aber normalerweise sprechen wir das nicht fließend. Und auch mit dem alten Griechisch ist das so eine Sache. Auch das ist schwierig. Und das ist was anderes als das Neugriechisch, was jetzt in Athen und auf Kreta gesprochen wird. Ist so ähnlich wie, als würden wir heute wieder in eine Kneipe kommen und auf Mittelhochdeutsch ein Hopfengetränk bestellen. Dann würde die Bedienung auch komisch gucken. Und so ist das mit diesen Sprachen. Das ist eine Chance, aber auch die Gefahr, weil wir sie übersetzen müssen in unsere Sprache. Und Übersetzung ist immer Interpretation. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ein Wort aus einer anderen Sprache in meine Sprache zu übertragen. Immer. Und das ist immer eine Entscheidung. Und das kann immer die gerade nicht richtige sein. Oder in dem Zeitpunkt, wo sie gemacht wurde, die richtige später, aber dann. Ich habe letztens ein schönes Beispiel gehört. Zum Beispiel, wenn wird ganz oft übersetzt Luther in den Paulusbriefen, ich verkündige. Da steht ein griechisches Wort, dialogein. Das klingt nicht nach Einzelrede, wie ich sie heute hier führe, sondern nach Dialog. Aber Luther hat sich so entschieden und dadurch unglaublich ein Bild geprägt. Also Übersetzung ist Chance, nämlich dass wir Text überhaupt erstmal verstehen. Also wenn man das auf Griechisch vorlesen würde. Ich weiß nicht, wer dann auch wird. Aber es hat auch die Gefahr der Interpretation. Und es gibt kaum Autoren in der Bibel, die wir kennen. Meistens stehen irgendwelche Büchernamen drüber und manchmal werden auch Autoren genannt, die waren es aber gar nicht. Meistens sind es mehrere gewesen. Meistens sind es, wenn die Autoren waren, sie Sammler und haben das nur so ein bisschen verbunden. Also es war. Kann man nicht sagen, das Buch ist von dem und das ist von dem und dann, wenn wir den kennengelernt haben, dann wissen wir auch ein bisschen was über das Buch. Das funktioniert nicht in der Bibel. Das funktioniert nur an ganz, ganz wenigen kurzen Texten, nämlich bei den Paulusbriefen. Das sind die echten Paulusbriefe, sind die einzigen, von denen wir wissen, dass Paulus sie verfasst hat. Und das sind nicht mal alle, die als Paulusbriefe in der Bibel stehen. Also, es ist, an alle anderen muss man sich so ein bisschen reinhören. Weil manche Bücher auch erst der Schlusspunkt einer Entwicklung waren. Das klingt alles unglaublich kompliziert. Und die Frage, die man sich immer stellen kann, wo unterscheidet sich denn das Glaubensbild und die Gotteserfahrung, die in dem Text dazu liegen, von dem damals historischen Allgemeinbild? Also wo hatten die Leute, die geglaubt haben und das aufgeschrieben haben, das als Unterschied? Was war der Unterschied? Warum haben sie es aufgeschrieben? Und die nächste Frage ist dann, welche Impulse, welche Zukunftshinweise sind das? Und was können wir mit unserem Allgemeinbild daraus lernen und daraus ableiten? Gibt dieser Impuls etwas auch für uns? Also könnte auch unser Allgemeinbild so verändert werden wie das damalige Allgemeinbild durch diesen Impuls? Gibt er eine Richtung vor oder nicht? Oder ist das sinnlos? Und das sind nur die historischen Sachen bei der Bibel. Jetzt kommen auch noch ihr Charakter dazu, nämlich sie will ja Zeugnis sein. Die Bibel ist ein Zeugnis. Eine Zeugnisschrift. Das heißt, da haben Menschen sich dann vom Glauben bewegt, wollten Zeugnis ablegen. So nennt man das, oder so heißt es dann. Also wollten das etwas weitergeben. Anderen sagen hier, das solltet ihr euch mal anhören. Das könnte wichtig für euch sein. Und diese Glaubenszeugnisse sind zum einen natürlich menschliche Zeugen, weil das waren Menschen, die geglaubt haben, die da dann erst Geschichten erzählt haben, ihren Kindern, in der Familie, in der Sippe, im Dorf, in der Stadt, in den Gemeinden. Sie haben sie erzählt, was sie erlebt haben, wie sie das verändert hat, was sie da bewegt hat. Und das haben dann andere weitererzählt und gesagt, hier Oma hat eine Geschichte erzählt, boah, die müsst ihr euch anhören. Die hat das und das erlebt und das hat sie so verändert. Und irgendwann haben Leute das aufgeschrieben und daraus sind diese biblischen Texte entstanden. Also, es sind immer Menschen, die dazu uns sprechen, aus ihrem Glauben heraus und die dadurch zu dem, was wir als Gottes Wort bezeichnen werden. Und es ist immer ein Gemeinschaftszeugnis. In der Bibel gibt es ganz selten so Ich-Texte, so Ich und mein Gott, sondern das geht immer um das Gottesvolk, das Volk Israel, die Gemeinden Jesu Christi. Es gibt ganz wenige Ich-Du-Texte. Ich wüsste, also so spontan könnte ich gar keinen Satz. Selbst so ein Satz wie, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ganz beliebter Taufspruch aus dem Prophetenbuch. Meint das Volk Israel. Also den Einzelnen in der Gemeinschaft. Immer in der Gemeinschaft, nie alleine. Gilt nie einem einzelnen Menschen. Wenn Abraham von Gott angesprochen wird, dann wird dahin immer das Volk Gottes angesprochen. Immer die dazukommen sollen. Also, und es hatte dann immer dadurch eine gesellschaftliche Relevanz, weil diese Gruppe immer in ihrem Umfeld gelebt hat. Das ist so, was uns in der Bibel begegnet. Wie kann ich die jetzt lesen? Und ich glaube, das kann ich auch bei allen hier sagen, mit einer Brille. Eine Brille hilft unglaublich. Also es gibt einmal eine 3D-Brille, mit der ich die Bibel lesen kann. Die ist ziemlich kompliziert, so wie so 3D-Brillen. Also ich habe nie verstanden, wie die Dinger funktionieren. Also bei den grün-roten habe ich das noch. Aber da war das dann so mit so verschiedenen Schichten. Da war ja kein echt. Aber diese neuen 3D-Brillen, durch die Absätze erkennst du auf der Leinwand nichts mehr. Und wenn du die aufsitzt, denkst du, ach du Scheiße, was kommt da auf mich zu? Und so ähnlich ist es mit dieser 3D-Brille, die man bei der Bibellesen aufsetzen kann. Da wird dann auf einmal soziologisch, das ist so eine historische Brille. Da wird dann sozialgeschichtliche, religionsgeschichtliche Elemente, das historische Umfeld, die Sprache, alles was so, wird auf einmal wie dreidimensionales Bild. Und dann habe ich nur den Text, aber dann beziehe ich so Randsachen damit ein und Leute, die das erzählt haben und Leute, die das gehört haben und die Situation, in der es entstanden ist und so. Und das wird, wenn ich das gut mache, und das nennt sich dann in der Theologie historisch-kritische Methode. Wenn ich das gut mache, wird das ein ganz lebendiges 3D-Bild raus. Das ist so eine 3D-Brille, die hilft ungemein, den Text zu verstehen. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite, die Interpretationsbrille. Das ist die, jeder, der hat sich schon mal so einen Text angeguckt, ganz viele vor mir. Und ja, und alle haben was dazu gesagt, weil sie genau, angeblich genau wussten oder meinten zu wissen, was es bedeutet. Und haben dem eine Wichtigkeit gegeben. Und das schleppe ich auch mit. Denn die Brille kann ich mir auch mal aufsetzen. Oder verschiedene Brillen. Die Spülen des 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts oder des Mittelalters. Oder das kann ich mal aufsetzen und so einen Text auch angucken. Macht ihn auch noch ein bisschen lebendiger. Und dann habe ich natürlich meine Zeitbrille. Also das, was meine Gesellschaft, wie die sich entwickelt hat, welche Fragen die gerade stellt, welche Bilder die entwickelt. Also der Mensch wird heute anders gesehen als noch vor 150 Jahren. Die Rolle des Menschen in der Umwelt wird anders gesehen. Das können wir jeden Tag in der Nachrichten lesen, dass wir uns anders verhalten müssen, weil wir eine andere Rolle spielen auf einmal. Sichtweisen, Bedingungen, das alles ändert sich, das ist meine Zeitbrille. Und als wäre es noch nicht genug, habe ich dann noch meine ganz persönliche Optikerbrille, wo ich vorher hingegangen bin und der ist genau eingestellt, nur auf mich. Also meine Brille passt nur mir. Und das ist meine Gottesvorstellung, das ist mein Glauben, das ist meine Fragen, die ich ganz persönlich habe, meine Situation. Und das richtig Spannende bei dem, wie man, wenn man die Bibel zum Faktor machen will, ist, dass ich die übereinander tragen darf, die Brillen. Und es dabei manchmal besser wird. Manchmal aber auch nicht. Eigentlich öfter nicht. Meistens geht das Spannungskopfschmerzen. So richtig so, oh, Mann, das zieht jetzt aber. Und wie kann ich das denn und so? Und das ist so gewollt. Das will die Bibel, sodass wir Spannungskopfschmerzen kriegen. Weil diese Spannungskopfschmerzen sind etwas sehr Bereicherndes, weil sie mich dazu nötigen, sie wegkriegen zu wollen. Also es macht keinen Spaß, mit denen zu leben. Und es gibt ein unglaublich wirkungsvolles Medikament gegen Spannungskopfschmerzen beim Bibellesen. Und das ist das Reden, das Drübersprechen, das Miteinander in den Austausch kommen. Das nicht einfach nur hinnehmen und mit diesen Kopfschmerzen leben und denken, ah Mann, also mit Kopfschmerzen leben ist nicht schön, sondern zu sagen, nee, wie sehen andere, wie gehen die damit um? Und überraschenderweise können die sich dann auflösen. Meistens ist das Endprodukt eine Frage, die bei der Beschäftigung wieder neue Spannungskopfschmerzen auslöst. Aber darum treffen sich in Gemeinden Menschen immer wieder und reden immer wieder über neue Texte und andere Dinge. Aber das ist es. Es gibt so einen schönen Satz, in der Bibel steht's geschrieben. Und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen und wie die mit ihren Spannungskopfschmerzen umgehen. Die einen sagen, so ist es. So und nicht anders. Wie es da steht, so ist es wahr. Das ist Wort Gottes und daran ist nicht zu rütteln. Die Welt ist in sieben, die ganz Harten sagen, in 7 Tagen ist die Welt geschaffen worden. Also faktisch nur in 6. Den 7. Tag war Ruhe, aber diese 7, das ist so. Kann man sagen. Verursacht aber auch, wenn ich dann doch andere Sachen einbeziehe, Spannungskopfschmerzen, wo ich mir denke, ja, in der Geschichte kommen Dinosaurier nicht so richtig vor. Und einfach nur, dass Gott die Knochen verbuddelt hat, um uns zu verwirren, das fände ich jetzt auch ungerecht. Aber selbst wenn ich sagen würde, ja, aber alles, was in der Bibel steht, muss wahr sein, habe ich das Problem, ich bleibe mal bei der Schöpfung, dass nachdem also der 7. Tag abgeschlossen ist und es heißt, oh, es war alles sehr gut, fängt das Ding von vorne an. Auf einmal ist ein Garten da, von dem keiner genau weiß, wie er entstanden ist. Da gab es dann Pflanzen und der Garten ist ja klar, ist ein Zaun drumherum. Und in der ersten Geschichte wird der Mensch als Mann männlich und weiblich geschaffen. Und bei der anderen Geschichte gibt es nur einen Menschen. Und der soll, weil er damit nicht alleine bleibt, jemanden an die Seite kriegen. Die Sache mit den Tieren funktioniert nicht. Zu viel Fell, zu viel Nase, zu wenig Fell, zu groß, zu klein, zu schwer, zu dick, zu dünn. Der Mensch, der da sitzt, hat immer was zu meckern. Das ist eine Eigenschaft, die die meisten Menschen nicht abgelegt haben. Und Gott erklärt, okay, dann machen wir es so. Ich schneide dich einmal in der Hälfte durch. Weil es ist gar nicht nur die Rippe. Wenn man es richtig im Hebräischen liest, ist es gar nicht die Rippe, sondern er teilt diesen Menschen und macht aus einem zwei. Und dann gibt es zwei Menschen. Und die, Das wäre mal ein spannender Vortrag zu Mann und Frau in der Bibel übrigens. Dass das gar nicht so klar ist, was da steht. Aber, sagen wir, aber jedenfalls unterscheidet sich das fundamental in der Herangehensweise. Und beide Geschichten stehen ja in der Bibel. Also wir kriegen es an unglaublich vielen Stellen mit widersprüchlichen Dingen zu tun. Aussagen zu tun. Und wenn ich so einer bin, der sagt, so, ah, Punkt, basta, Schluss, dann habe ich richtig Probleme. Dann ist Widersprüchliches da, dann fange ich an, andere auszugrenzen, die das anders sehen. Also du gehörst nicht dazu. Und letztlich werde ich zum Sektierer, zum Spalter, wenn ich das so mache. Ich muss mich abgrenzen von anderen, die das anders sehen. Könnte aber auch sagen, in der Bibel steht es geschrieben, Doppelpunkt. Und dieser Doppelpunkt ist die große Erfindung in Gottes Wort. Denn es eröffnet dir einen Dialog. In der Bibel steht geschrieben, Doppelpunkt, und dann lass uns mal drüber reden. Er selbst, sagen manche, eröffnet diesen Dialog. Wir können ihn aber führen. Und das Erste, was man für einen Dialog braucht, sind Fragen und nicht die Antworten. Erstmal muss man Fragen stellen. Und das Zweite, was dann ganz wichtig ist beim Bibellesen und Bibel, ist das gegenseitige Zuhören und Hören, was der andere zu sagen hat. Immer damit rechnen, dass der andere, der etwas anderes sagt, vom gleichen Heiligen Geist bewegt wird wie ich. Und wenn man sich das immer vor dem ersten Hören klar macht, klappt das mit dem Hören schon viel besser. Und ich sage mal, Antworten um die Ohren klatschen, erschwert das Hören. Das macht so Tinnitus und oder Gehöre gehen ganz kaputt dabei, macht nichts. Hören wir erstmal zu. Und dann können wir hinhören und dann können wir in der Bibel lesen fragen, wann und wo war denn das gültig, was da steht? Wo und wann war das gültig? Und ist das überhaupt meine Situation? Ist dieses Wo und dieses Was auch heute noch gültig? Und es gibt durchaus Bibelstellen, wo ich sagen würde, nee, die brauchen wir im Moment nicht. Weil die passen gar nicht zu uns jetzt gerade, zu unseren Fragen. Und dann dürfen wir die auch mal an die Seite legen. Die können anderen mal gültig sein. Ich muss nicht sagen, das ist jetzt falsch und doof und raus damit, sondern ich kann sagen, das lege ich mal an die Seite. Wir nehmen uns mal die, die wirklich auch für meine Situation gültig ist. Nicht die, die mir Recht geben in meiner Situation. Das ist nicht gefragt. Oder die ich schon immer verstanden habe. Also gültig sein kann auch verwirren. Aber ich merke, dass die Situation die richtige ist. Und dass diese Antwort in meine Frage passt. Und dann kann ich mich mit der Antwort, die mir da gegeben wird, mal auseinandersetzen. Und das ist das Spannende, diese Antwort so zu suchen und sich davon anregen zu lassen. Und wer Antworten in der Bibel sucht, der wird auch neue Fragen finden. Und das ist das, was Faktor B will, wenn man sich die Bibel vornimmt. So jetzt Antworten zu suchen, Antwortsucher und Fragenfinder zu werden. Sich in einem Thema zu stellen, was gerade dran ist, und dann ja, darüber ins Gespräch zu kommen, nachzudenken, nachzulesen, mit sich selbst drüber zu reden und mit anderen, um diesen Spannungskopfschmerz loszuwerden. Das ist ja vielleicht doch auch hilfreich. Und das wäre toll, wenn wir das hinkriegten mit dieser Reihe, so einen Anfang, da so einen Impuls zu kriegen. Vielleicht entwickelt sich daraus auch nochmal Faktor B vertieft oder so oder nachgehakt, dass man sagt, also bei dem Thema, das fand ich jetzt so spannend und das ist so wichtig, lass uns da nochmal zu treffen. Und nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, wer das will. Oder aber zum nächsten Thema überzugehen, weil es gibt so viele spannende Fragen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Und überall oder ganz oft kann die Bibel mitgedacht werden. Und natürlich müssen wir auch Naturwissenschaft, Gesellschaft, was es alles so gibt, mit einbeziehen. Aber der Bibel einfach. Und vielleicht, ganz, ganz, ganz vielleicht, findet der, ich nenne ihn mal den wohlwollenden Agnostiker, also der, der sagt, also mit Gott kann ich ja gar nichts anfangen. Also die ganze Idee und System Gott, finde ich nicht so. Aber ich höre es mir mal an, dass man vielleicht zum kritischen Bibelleser wird und vielleicht zum kritischen, der sagt, ja, ich will es mal versuchen, bin noch nicht voll überzeugt, aber ich versuche es mal. Und dann auf einmal zum Hörenden und zum Antwortsuchenden Freund, Freundin Gottes wird. Aber das ist nicht das Ziel dieser Abende, sondern zu spüren, dass da Menschen, die diese Beziehung hatten, Impulse für ihr Leben hatten aus und die aufgeschrieben haben, von denen wir profitieren können. Und dazu lade ich euch ein.